Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich. Name?
Mario Kopius.
Alter?
51 Jahre.
Boah, das kommt wie aus der Pistole geschossen. Die meisten überlegen, weil sie das irgendwie nicht auf die Reihe kriegen.
Ach so.
Ja, sehr gut. Geburtsort?
Mainz.
Beruf?
Immobilienmakler.
Hobbys?
Immobilienmakler.
Okay, das ist schon mal ausfüllend. Hast du sowas wie ein Lebensmotto?
Ja, ich habe sowas, ein Lebenscredo. Mach's Beste aus allem und versuch fröhlich zu bleiben. Wenn es zum Heulen nicht langt, dann lach.
Ja. Gibt es so ein besonderes Merkmal? Was sagen die Leute, die mit dir zusammenarbeiten? Woran erkennt man dich? Was macht dich aus?
Also viele sagen mir nach, dass ich eine sehr freundliche Art habe und dass man mit mir gut lachen kann.
Mario Kopius, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Über das Thema Wohnungsmarkt, auch hier in Mainz und vieles mehr, spreche ich mit Mario Kopius bei Antenne Mainz. So, erzähl mir mal was. Du bist aufgewachsen in Mainz. Wo genau?
In Mainz, in der Leibnizstraße, in der Mainzer Neustadt. Ich bin ein Neustadt-Bengel, ja, eine echte Mainzer.
Aber nicht die Neustadt, die wir heute kennen, ne?
Nee, die war damals anders, ja.
Erzähl mal.
Pass auf, gegenüber wohnte der Ernst Neger, also er wohnte links von mir, schräg gegenüber, und gegenüber war der Rainer Laub, ja. Und was mich also begeisterte, war immer ein Fasnacht, ja. Deshalb als echte Mensa ist ja die Fasnacht im Blut. Wenn die dann morgens ihr Ständchen bekommen haben, ja, ich glaube, das eine war die Prinzengarde, das andere war die Ranzengarde gewesen, ja. Und das war für mich ein Spektakel. Ja. Ich habe da runtergeschaut, habe das gesehen, es hat mir immer viel Spaß gemacht, so wie die ganze Fasnacht auch.
Aber du bist kein Fasnachter, oder?
Och, wenn ich mal in der Sitzung bin, bin ich schon eine, ja.
aber jetzt gerade Neustadt, das heißt, war schon anders als heute, ne?
Sicher, ich kann mich noch an Kriegsnarben erinnern. Wir haben neben einer Ruine gewohnt in der Leibnizstraße. Ich kann mich an viele... Also viele waren es nicht mehr. Ne? Mein Vater wird sich an mehr Ruinen erinnern können als ich, aber ich kann mich noch an Ruinen erinnern, leere Baugrundstücke, die heute rar sind. Ja.
Also verrückt, ne? Jetzt gerade aus deiner beruflichen Sicht, ja, ja. Was in der Neustadt passiert ist, ist eigentlich Wahnsinn, oder?
Gigantisch, vor allem, dass sich dieser Kiez so verändert hat. Ein total hippes Wohnquartier und zu Preisen sensationell. Ja.
Weißt du, was ich mit der Neustadt verbinde, ist, dass wenn wir unterwegs waren und es war dunkel und wir waren in der Neustadt, dass wir schnell gesehen haben, dass wir da wegkommen.
Wieso?
Ja, kannst du das nachvollziehen?
Nein, überhaupt nicht. Ich hab mich in der Neustadt wohlgefühlt. Ich habe bis zu meinem 14. Lebensjahr habe ich in der Neustadt gewohnt. Dann zogen wir aus, meine Eltern haben sich getrennt, dann zogen wir nach Gonsenheim. Das war eine tolle Zeit, da war ich 14, ja, da habe ich viele Freunde kennengelernt. Und dann zogen wir weit, weit raus nach Ebersheim. Das gehört zwar auch noch zur Stadt, aber es war
weit, weit raus.
Ja, heute wohne ich ja noch weiter, ja, in der Diaspora. Aber egal. Damals zogen wir nach Ebersheim. Ich bin also zu meiner Mutter gezogen nach der Scheidung und habe dort viele Jahre verbracht und zog dann wieder zurück in die Neustadt. Habe mir auch da eine Wohnung gekauft und war da sehr glücklich. Also ich verbinde mit der Neustadt nur gute Erinnerungen, habe ja heute noch mein Büro, also seitdem ich mich selbstständig gemacht habe im Jahr 2000, habe ich ja meinen Standort in der Mainzer Neustadt. Ich will da auch nicht mehr weg. Ja, also es gibt ja viel schönere Standorte, wenn man so ans Parken denkt, ja, auch ans Parken für die Kunden, da gibt es ja viel bessere Positionen, ja, außerhalb der Stadt oder so.
Ich wollte gerade sagen, jetzt nennen wir doch mal einen guten Platz für Parkplätze in der Innenstadt.
Es gibt keinen. Ja. Das ist auch der Grund, warum ich mir ein Fahrrad gekauft habe. Ja. So ein Klapprad, das ist mein neues Dienstfahrzeug. Also ich mache alle Termine in der Neustadt, in der Stadt, also in der Altstadt, Downtown, mache ich zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Da bewege ich das Auto nicht.
So, jetzt habe ich aber gehört, aus der Neustadt Gonsenheim, bist du dann dort auch zur Schule gegangen? Oder wo bist du zur Schule gegangen?
Also ich war in der Anne-Frank-Schule in Mainz, habe dort gependelt, ja, und habe auf der Gleisberg-Schule meine mittlere Reife gemacht.
Okay, das heißt, das war dann Gonsenheim,
Gonsenheim, ja.
Bezogen, weil es ja, näher war einfach. Ja. Und warst du guter Schüler?
Nein.
Oh. Gut, nächstes Thema. Ja, aber ich kann es ja nachvollziehen. Warst froh, dass du raus warst aus der Schule?
Also das Tollste an der Schule waren die Pausen und die Ferien.
Okay, also klares Statement, ja.
Ja, ja.
Und das heißt aber Freiheit, als die Schule vorbei war? Oder erstmal vermeintliche Freiheit?
Alles war mir lieber als Schule, ja.
Okay. Wusstest du nach der Schule sofort, was du machen willst?
Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich bin auf eine ganz lustige Art und Weise zu dem Beruf gekommen, in dem ich heute bin. Ja. Ich war ein junger Bengel, war fertig mit der Schule und musste eine Ausbildung machen. Also mir war klar, Abi, kein Nerv mehr für weiter in die Schule zu gehen, studieren ist ausgeschlossen. Und ein Freund von mir, das war so der ruhigste Geselle von allen, den habe ich dann in einem weißen Kittel beim Lidl gesehen, ja, als Einzelhandelskaufmann. Und ich dachte, wow, mir fällt nichts Besseres ein, ich mach's auch. Ja. Und dann habe ich mich bei Rewe Leibbrand habe ich mich beworben und die haben mich auch genommen. Die wollten mich eigentlich lieber als Metzger haben, aber da habe ich mich standhaft gewehrt und wollte also dann Einzelhandelskaufmann werden oder dachte, ich wollte es und wurde in meiner Probezeit operiert an der Galle und wurde dann gefeuert in der Probezeit. Es war sehr traurig, es war St. Martin, ich bin nach Hause gelaufen, es war in Ebersheim und habe die Kinder mit den Laternen gesehen, ja, und dachte mir, Mario, an diesen Tag wirst du dich erinnern, ja, ist das erste Mal gefeuert worden. Aber es war jetzt keine Schwere in der Sache, weil ich war auch denkbar ungeeignet. Also der Beruf hat mir auch schon ganz früh keinen Spaß gemacht, Regale einzuräumen. Ich habe also das Talent gehabt, Cola-Kisten, damals waren die noch aus Glas, die Flaschen, 5 Stück übereinander, die sind umgefallen. Also mir ist immer irgendein Missgeschick passiert. Und der Vater eines Freundes in Ebersheim, ein SPD-Stadtrat, ja, der hat gesagt, Mensch Mario, das ist ja so schlimm, was sie da mit dir gemacht haben. Ich helfe dir, dass du einen Ausbildungsberuf bekommst. Und so kam ich zur Wohnbau Mainz.
Okay, gleich geht's weiter im Gespräch mit Mario Koppius. Die Karriere im Supermarkt, das sollte nicht sein. Mario Koppius im Gespräch hier bei Antenne Mainz. Bei der Wohnbau in Mainz ging's dann weiter für dich.
Das, was man jetzt so als dramatisch sieht, ist dann im Nachhinein vielleicht auch der größte Glücksfall gewesen.
Das könnte man auch so als Credo sehen, weil manchmal im Leben kommst du ja nicht mehr weiter. Du kommst an eine Position, wo du sagst, jetzt ist gerade alles Mist. Ja, aber es ist tatsächlich viel mehr so, dass diese Herausforderung, wenn du die mal überstanden hast, dann ist es meist rückblickend so gewesen, dass sich eine Tür geschlossen hat und eine Pforte sich geöffnet hat. Also ich hatte viel Glück.
Naja, wir tolerieren ja ziemlich viel, was nicht gut läuft, bis wir auch Konsequenzen ziehen. Also der Mensch kann das ja ziemlich gut. Also wir finden ziemlich viel Scheiße, aber bis wir dann was ändern, dann muss es schon richtig, richtig heftig kommen.
Ja, manchmal muss es brennen, damit man in Bewegung kommt, das ist klar, weil man sonst zu träge wird und manchmal sind dramatische Entwicklungen sehr förderlich, weil man dann in Bewegung kommt und es wird kreativ. Ne? Auf einmal hat man dann auch Erfolg.
Ja. Aber wir sind ja ein Jahrgang, wir standen ja auch unter dem Stress, wir müssen irgendwas machen, weil es gab ja auch, also man musste sich richtig bewerben und ja, meistens waren selbst auf den merkwürdigsten Ausbildungsplatz gab es ganz viele Bewerber.
So ist es, ja, so kann ich mich auch noch dran erinnern. Allein auf die Idee zu kommen, dass ich da zu heute Rewe wollte, ja, ich habe mir da einfach keine Gedanken gemacht. Das war einfach so, nach der Ausbildung musst du einen Beruf machen, ja, und du standst tatsächlich unter Druck, schnell etwas zu finden und da gab es auch viele Mitbewerber, ja.
Ja, und ich glaube, wenn du sowas machst, also gerade wenn du in so einem Supermarkt arbeitest, ich glaube, da musst du viele Dinge mögen, du musst auch Menschen mögen, weil ständig fragt dich jemand und ich glaube, da brauchst du ein gewisses Naturell.
Ja, für mich war es damals mehr ein Einräumen von Regalen, also mit Kunden hast du gar nicht so viel Kontakt.
Ich weiß gar nicht, ob das heute überhaupt noch gemacht wird. Heute läuft das, glaube ich, alles extern,
gell? Ja, Suppis, ja, die das machen, ja.
Das ist also zumindest so mein Eindruck, wenn ich das sehe.
Der große Chef hat es gut mit mir gemeint, also es hat sich gut entwickelt dann.
Das heißt Wohnbau, es ging schon um Immobilien.
Wohnbau, es ging schon um Immobilien, ja. Ich landete bei einem Laden, der also für Mainz sehr wichtig ist, der also sozialen Wohnungsbau verwaltet hat, ja, und auch Neubauten erstellt hat. Das war für mich spannend, ja, vor allen Dingen rückblickend eine Sache, ja. Ich kann mich noch erinnern an die Aussage, wir haben die Wohnungsnot, die haben wir besiegt, ja, also das war damals so.
Das würde heute gerne noch mal jemand hören.
Ja, aber die Politiker taten aber auch damals einiges dafür, damit diese Wohnungsnot gelindert wurde oder überwältigt wurde, ja. Man hatte, gut, kriegsbedingt, Mainz war in Trümmern, ja, man hatte eine Wohnungsnot und irgendwann in den 80ern war die besiegt, weil man auch tolle Maßnahmen ergriffen hatte, um Wohnungsbau zu fördern, ja. Das sind ja alles Dinge, die dann stückweise abgebaut wurden und jetzt hat man eine ganz andere Situation. Also ich würde mich freuen, wenn wieder solche Themen wären wie, oder so eine Aussage, wir haben keine Wohnungsnot mehr. Ja, ich kann mich auch erinnern, das war allerdings viel später, also weit nach meiner Ausbildung, dass wir zum Beispiel 7,50 Euro den Quadratmeter in Mainz nicht erzielen konnten und mussten auf 7 Euro zurückgehen, ja, weil einfach, wir haben keine Miete dafür gefunden. Okay. Das gab es auch mal.
Was haben wir heute? Ich bin völlig raus. Also
ich glaube, jeder Mist wird für 10 Euro Minimum vermietet.
Okay. Ja. Ja. Also lass uns das Thema später nochmal. Das heißt, du hast die Ausbildung gemacht und dann im Betrieb geblieben, oder?
Nein, ich bin nur ein paar Monate in diesem Betrieb geblieben und ging zur Bundeswehr. Also ich bin erst nach meiner Ausbildung zur Bundeswehr, war dann...
Das heißt, die haben dich tatsächlich aus der Ausbildung rausgeholt?
Oder? Nein, nach der
Ausbildung. Nach der Ausbildung, okay. Das heißt, so ein bisschen...
Ich wurde irgendwann gemustert, ne, also während der Ausbildung. Und Ja, und dann ich habe bei der Wohnbau, glaube ich, noch ein halbes Jahr oder ein Vierteljahr gearbeitet und habe dort kommissarisch einen Bezirk übernommen. Das war Amöneburg, Kostheim und Kastell. Da habe ich also die Mietverwaltung gemacht und dann ging ich zum Bund.
Ja. Und wenn jetzt die Bundeswehr nicht gekommen wäre, dann wärst du vielleicht dort geblieben?
Nein.
Okay. Klare Antwort. Lassen wir so stehen, ja?
Ich war vielleicht auch nicht der beste Azubi. Vielleicht hätten die mich auch gar nicht gewollt.
Okay.
Gleich spreche ich weiter mit Mario Kopjus. Wir waren gerade bei seiner Bundeswehrzeit im Gespräch mit Mario Kopjus hier bei Antenne Mainz.
Das heißt aber, Bundeswehr war die Zäsur, die dann wieder im Prinzip dazu gezwungen hat, Dinge neu.
Ja, also es gab ja im Prinzip die Wahl, entweder du verweigerst oder du gehst zum Bund. Ich war mit 3 gemustert und also war schon klar, mit mir kannst du keinen Krieg gewinnen. Und 12 Monate waren einfach kürzer, also habe ich gesagt, ich gehe zum Bund. Ja, habe das auch gemacht, habe das durchgezogen und ich wurde jetzt nicht ordentlicher oder disziplinierter dadurch, aber es war rückblickend eine schöne Zeit. Also gerade die Kameradschaft, die ist mir so in Erinnerung geblieben. Die erlebst du nirgends wie dort.
Ja, also okay. Du warst in Mainz, oder?
Ja, ich hatte auch da Glück. Ja, also ich war erst bei den Jägern in Bexbach im Saarland und hätte am liebsten nach der ersten Woche schon verweigert, ja, weil wir also, Jäger ist Infanterie. Ja, du bist also, wir sind im Januar, sind wir gezogen worden und wir waren jeden Tag draußen und es war kalt. Und ich war unsportlich und sind viel gelaufen und irgendwann ist man auch kaputt, ja, und erkennt seine Grenzen und ja, es war dann gut, als es rum war. Und die Stammeinheit war dann in Mainz und da war ich Heimschläfer und das war easy.
Ja, du warst bestimmt oder bist auch heute noch genauso sportlich, wie ich es bin, ne?
Ja, also aus mir, ich werde wahrscheinlich nie ein Sportler, ja.
Aber Bundeswehr, gut, ich hatte ja das Glück, ich war jetzt nicht da, aber Bundeswehr bedeutet dann auch so mit Marschgepäck und.
Ja, ja. Glücklicherweise hatte ich einen 5-Kilo-Schein, weil ich mit 3 gemusst hätte, weil ich hatte so ein bisschen, ich habe heute noch ein Rückenleiden.
Leichtes Gepäck.
Ich hatte wirklich leichtes Gepäck und das war, aber das reichte mir schon, ja, das muss ich dir sagen. Also es war eine Challenge.
Auch schön, als es vorbei war, oder?
Es war auch schön, als es rum war, aber es war in der Kameradschaft schön, weil es war ja jeder kaputt. Ja, also du erlebst dort etwas Zwischenmenschliches, was du in zivilen Berufen wahrscheinlich so nicht erlebst.
Kommt ja jetzt auch gerade wieder die Diskussion raus eines Pflichtdienst für junge Menschen, wobei ich glaube, ganz ehrlich, im Rahmen der Bundeswehr ist es nicht mehr, weil die Zeiten haben sich so sehr geändert. Du brauchst heute Fachkräfte. Ich glaube, wir wollen das alle nicht erleben, aber es wird nicht mit Waffen entschieden. Mhm. Ich glaube, das sind ganz andere Sachen, die da. Also ich glaube, du brauchst Computerexperten, du brauchst gucken wir, wie Computersysteme aufrechterhalten werden. Ich glaube, das sind ganz andere Dinge, die tatsächlich auf uns zukommen werden.
Eine andere Zeit. Damals hatten wir noch den Kalten Krieg. Ja. Ich wurde eingezogen, als der erste Golfkrieg war. Da war eigentlich noch ganz klar, wer das Feindbild war. Ne? Das war
ja, und heute blickt man ja schon selbst nicht mehr durch.
Heute ist es ganz anders. Auch wie, ich war beim Territorial hier. Das heißt, wenn ein Konflikt gekommen wäre, in dem ich in dem ich hätte mitwirken müssen, wären wir alle verloren gewesen. Ja? Das war,
ja, beruhigend,
heute,
oder?
Sehr beruhigend. Aber heute bist du dann in Mali oder in Afghanistan als junger Soldat und wirklich weit weg von der Heimat und ich weiß nicht, ob ich begeistert wäre, wenn einer meiner Söhne jetzt sagen würde, ich will da unbedingt hin und will in eine Kampfeinheit. Ja.
Eigentlich können wir dankbar sein, dass wir da in dieser Zeit so viele besonnene Politiker überall hatten. Weil wenn du überlegst, was heute zum Teil an der Macht ist, wo Dinge dann viel schneller eskalieren.
Ja,
ja. Ja, also eigentlich so gesehen war das vielleicht auch eine Fügung der Zeit. Ja.
Ich spreche gleich weiter mit Mario Kopjus. Mario Kopjus ist hier im Gespräch bei Antenne Mainz. Wir waren beim Start deiner Selbstständigkeit. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz.
Ja, mein erstes und einziges Erlebnis mit dem Arbeitsamt hatte ich dann kurz vor der Beendigung meines Wehrdienstes. Also ich bin sehr naiv dorthin gegangen und dachte, beim Arbeitsamt bekommst du einen Job. Also die können dir Adressen geben. Na gut, bewerben würde ich mich wohl noch selbst müssen. Und bin also dorthin gegangen, hatte einen sehr netten Berater und sagte ihm, ich bin Kaufmann in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft und ich suche eine Anstellung und was er denn für mich machen könnte. Er war etwas perplex und sagt, naja, also junger Mann, für Sie habe ich nichts. Ja, also draußen steht ein Computer, da können Sie mal reingucken, aber sagen wir mal, für Elektriker und für Schlosser, also da kann ich Ihnen wirklich Adressen geben, aber was Sie da suchen, ich kann Ihnen nicht helfen. Und dann wusste ich, okay, das wird nichts. Ja, ich muss selbst kreativ werden, wurde auch kreativ. Ich war so ein bisschen ein Computerfreak. Also ich hatte schon sehr früh so eine Leidenschaft für Computer entwickelt und hatte mir dann auf meinem Personalcomputer eine Datenbank programmiert und habe ein Textverarbeitungsprogramm hinten dran gehängt und bin die Immobilienzeitung durchgegangen, ja, und habe mir einfach alle Firmen und aufgeschrieben.
So 386er in der Zeit oder noch vorher?
Nee, es war, ja 386er, oh, okay, sowas. Gut, ja, ja, okay. So eine mit unfassbaren 3,5 Megabyte auf der Floppy oder sowas. Ja,
ich weiß nicht, der Arbeitsspeicher so groß wie heute ein Foto ist, das wir auf dem Handy haben.
Völlig lächerlich, ja, aber das war damals schon der Knüller, ja. Und also ich schrieb dann so eine Datenbank und aus der Datenbank lief dann ein Serienbrief. Ne? Ich habe aus der Zeitung die ganzen Adressen gesammelt und habe im Prinzip eine Anfrage gestellt auf einen Arbeitsplatz oder auf ein Vorstellungsgespräch. Und ein Mainzer Unternehmen, der Geschäftsführer, der fand das sehr spannend, auch insbesondere die Tatsache, dass ich beim Bund bin, ja, gefiel ihm gut. Und der lud mich dann zu einem Termin ein, an einem Sonntag, ja, in sein Büro. Und da lernten wir uns kennen. Und er sagt, junger Mann, ich stelle Sie ein als Volontär. Und
das war aber auch schon Teil der Prüfung Sonntag, ne?
Wahrscheinlich, ja, kann schon sein. Also jeder sagt, was, das ist sonst ein Vorstellungsgespräch, was ist das denn? Ja, also ich muss dazu sagen, ich hatte vorher schon mal eins und da rief mich auch jemand an und es lief nicht besonders gut. Und diesmal wollte ich es besser machen. Also ich hatte damals schon ganz gute Klamotten, hat also so eine René Lessard blaues Sakko und damals in Zweireihe mit Messingknöpfen. Das war damals schick. Ja, heute ist das nicht mehr anziehen, aber war schick, eine Buntfaltenhose und einen Mantel und ich bin 1,85 groß. Also ich habe da so ein bisschen Eindruck gemacht, ja, auf den Mann und der sagte dann, ja, okay, ich kann mir das vorstellen, ich gebe Ihnen eine Chance. Ne, Sie werden Volontär. Sie müssen sich die ganze Firma machen. Das ist ein Mainzer Bauträger, gibt's heute noch. Und im Zuge meine Arbeit dort hat mir ganz schnell erkannt, Mensch, der hat Verkaufstalent, ja, wie der an die Leute rangeht, wie er mit denen redet, ja, das ist klasse. Also wir haben da Neubauten verkauft. Ich bin durch den Rohbau gegangen mit dem Exposé, habe mich ausgekannt mit diesem Bau, ich konnte die Pläne lesen und mir hat es Spaß gemacht zu verkaufen. Ja. Und damals gab's, das muss ich auch noch sagen, damals gab's dann, ich glaube, 100 oder 200 Mark für eine verkaufte Wohnung als Provision. Und da dachte ich mir, Mensch Mario, du musst ja schon ordentlich verkaufen, damit du dein Gehalt ein bisschen verbesserst. Und da habe ich dann in einem Monat 14 oder 15 Wohnungen verkauft. Da hat mich mein Kollege natürlich gehasst für, ja. Das war natürlich klasse, ja. Aber das war die Zeit damals. Irgendwann haben wir dann mehr Provisionen bekommen. Aber da habe ich es verkaufen gelernt bei dieser Firma.
Okay, und durchaus auch die Provision, ein Motor, wo du gesagt hast, ich habe es in der Hand, wenn ich viel mache.
Ja, genau. Du kannst deinen Erfolg messen, ja, das gefiel mir halt gut. Also was mir halt wirklich gefiel, dieses permanente mit unterschiedlichen Menschen zu arbeiten, ja, und dann halt auch zu verkaufen. Und dann hast du einen messbaren Erfolg, nämlich an deinem Gehaltszettel.
Und dann ist natürlich für mich der logische Schritt, wenn man das erkennt, dass man irgendwann sagt, ach komm, das mache ich doch lieber für mich selbst.
Ja, es ging über den Umweg. Es gibt einen Mainzer Makler, auch den gibt's noch. Der hat mich abgeworben. Und
also hat sich rumgesprochen, der Typ kann verkaufen.
Ja, also ich habe wahrscheinlich das ausgestrahlt. Ja. Also man hat mir es zugetraut. Ja. Und der warb mich ab. Also unsere Balz dauerte etwa ein Jahr. Aber unsere Zusammenarbeit war kürzer. Ich fing in dieser Firma im Februar an. Und im Oktober, da war meine Frau mit unserem ersten Sohn schwanger, habe ich ihr dann, mehr oder weniger im Kreißsaal gesagt, also ich höre auf.
Überraschung. Ist gerade ein guter Moment, du hast gerade nichts zu tun.
Hat einen riesen Vorteil gehabt, ne? Sie konnte ja nicht weg, sie hatte ganz andere Probleme gerade. Ja, also wer eine Geburt miterlebt, der weiß, was Frauen da leisten. Und sie konnte nicht wegrennen, ne? Und sagte, ja, es ist mir alles egal.
Okay.
Und so kam es dann, dass ich mich selbstständig machte im Jahr 2000. Oktober 2000 habe ich also an der Stelle, in der heute noch mein Büro ist, habe ich meinen Schreibtisch aufgebaut. Gut, dieses Zimmer ist jetzt nicht mehr mein Büro, das ist jetzt so ein Besprechungsraum. Und ja, das war im Jahr 2000 und das habe ich dann nie bereut. Also das war Wer sich selbstständig macht, der wagt etwas. Der wagt halt auch zu verlieren und zu scheitern.
Gehört auch dazu, muss man mal ehrlich sagen. Also ja, kann passieren,
es,
ja.
Es kann passieren.
Und es passiert auch oft genug.
Und ja, und da schrammst du halt auch dran vorbei. Ne? Wenn du sowas wagst, dann erlebst du alles mit, von totaler Freude bis Fassungslosigkeit. Ja, und hoffentlich überlebst du das. Ja, und so war es halt auch bei mir. Aber ich habe es nie bereut. Also ich würde es immer wieder machen, ja.
Es geht gleich weiter im Gespräch mit Mario Coppius. Mario Coppius, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Beruflich hatte er schon fast immer mit Immobilien zu tun. Über den Wohnungsmarkt insgesamt und natürlich auch hier in Mainz spreche ich mit ihm hier bei Antenne Mainz.
Aber der Moment, ich miete mir meine Räume, das ist so dieses...
Das war für mich eine Befreiung, ja, weil, also ich muss sagen, mein vorletzter Chef, ja, also dieser Bauträger, der hat einen behandelt wie ein Unternehmer und das war gut, ja, und der hat einem unheimlich viel Leine gelassen und dann hat man auch Erfolg gebracht. Aber es gibt eben auch andere Arbeitgeber, die einen gerne kontrollieren oder was auch immer, das ist überhaupt nicht meine Sache. Deshalb ist es erstaunlich, dass ich die Bundeswehr gut überlebt habe, ja, weil eigentlich habe ich ein Problem mit Hierarchien, ja. Und deshalb ist die Selbstständigkeit für mich gelebte Freiheit. Ich mache das unheimlich gern. Also ich bin mein eigener Herr. Ich bestimme, wann und wie lange und wie viel ich arbeite. Ja, das ist schön.
Und oft auch mehr, aber halt ja, trotzdem, ja. Wann du es machst, ist so das Entscheidende.
Ja, es kommt natürlich vor, dass du abends um 10 oder um 11 noch am Computer sitzt und arbeitest. Ja, da ist ein Angestellter schon lange in seinem wohlverdienten Feierabend und er macht sich auch überhaupt keine Probleme, weil sein Chef, der sitzt dann auch um 10, 11 noch am Computer, der hat dann die Probleme, ja, oder macht sich die Gedanken, ja, aber es zahlt sich aus, ja, es ist ein Stück gelebte Freiheit. Ja.
Hast du dich alleine selbstständig gemacht oder gleich mit deinem Partner?
Im ersten Schritt habe ich mich alleine selbstständig gemacht, das war ja im Jahr 2000 und mein Freund, den ich in der Ausbildung bei der Wohnbau kennenlernte. Ja, mit dem war ich im Jahr 2000 auf dem Weihnachtsmarkt und der wollte sich auch immer selbstständig machen. Ja, damals auch mit Freunden und er sagte, Mensch, ich beneide dich so, Mario, dass du diesen Schritt gehst, weil du wagst etwas. Also dieser Schritt in die Selbstständigkeit zu gehen, der ist nicht der einfachste. Ja, also der kann schwer fallen. Und ich sagte ihm, Mensch, Gig, also... Den einzigen Partner, den ich mir vorstellen kann, das wärst du. Wenn du willst, steig ein. So, und so kam es dann auch. Ja? Also er hat dann, ich habe meine Firma Coppius und Partner genannt. Ja? Also das war der Firmennamen.
Gab es schon einen Partner oder war es einfach?
Nein, ich fand schnell Partner so cool. Ja.
Das war damals. Ja, aber auch, ist ja Marketing. Also das ja, ist ja klassisches Marketing. Du suggerierst ja und klar. Die wenigsten machen das, was ich jetzt hier gemacht habe und fragen nach.
Ja. Also du vermittelst natürlich eine andere Größe. Kopier so ein Partner, das kann auch ein Anwalt sein, ja, ja. Oder kann an der Wall Street sein oder was auch immer. Also du wirkst dann schon mal einen Ticken größer. Ja. Und aber jetzt die Möglichkeit eröffnet, einen Partner aufzunehmen. Und so war es dann. Ich nahm also den Herrn Schwarz auf und naja, also im Januar 2001 fingen wir zusammen an und im Januar 2002 haben wir dann die Firma Coppius und Schwarz genannt. Wir haben 2001 noch unter Coppius und Partner gearbeitet. Ja. Das hatte den Grund, ich fragte ihn, Gig, wie sieht es mit dem Finanzamt aus? Hast du Steuererklärung? Er sagte, ja, ich muss noch 5 Stück machen. Er sagt, wenn du die dann mal fertig hast, dann können wir einen Vertrag machen, dann machen wir Coppius und Schwarz. Aber werd erst klar, also das war der Grund. Ja. Ja. Und das hat er auch alles ruckzuck gemacht. Und dann haben wir 2002 haben wir dann Coppius und Schwarz gegründet. Und 2003 haben wir die GmbH gegründet. War eine tolle Partnerschaft, war ein toller Mann.
Ihr habt wie lange zusammengearbeitet?
Bis zum Jahr 2013 haben wir zusammengearbeitet.
Also erstmal eine erfolgreiche Geschäftsbeziehung.
Ja, natürlich. Also es gab auch in dieser Zeit zwischen uns kein böses Wort. Man kann sich keinen angenehmeren Partner wünschen.
Habt ihr irgendwie das verteilt, die Fähigkeiten?
Wir haben gut voneinander profitiert, weil wir beide die Stärke hatten zu erkennen, wenn man mit einem Kunden nicht klarkommt, dass der Nächste einspringt.
Ja, ah, das ist sehr klug. Das heißt, ja, weil es gibt ja Menschentypen, mit denen kann ich einfach nicht.
Du kannst nicht mit allen. Ja, also jemand, der mich mag, muss jetzt den Nächsten eben nicht mögen und umgekehrt. Ja, und so haben wir uns die Fälle zugespielt. aber wir haben das nicht aufgeteilt, dass wir sagen, also du machst jetzt nur den Einkauf, ich mache nur den Verkauf oder du machst nur Administration. Nein, nein, also jeder hat alles gemacht. Ja. Das war auch gut so, weil als ich meinen Partner noch hatte, bin ich ins Flugzeug gestiegen, habe Urlaub gemacht und konnte abschalten.
Ja? Was ja viele Selbstständige nicht machen können.
Ja, ich weil es heute nicht mehr. Ne?
Ja, also, ja, ja, genau. Es wird organisiert, es muss geguckt werden, ja, wer ist da, bin ich erreichbar.
So und, ist es. Genau. Ja, also all diese Probleme. Und ich wäre nie auf die Idee gekommen, mit einem Notebook in Urlaub zu fliegen, was heute eine Selbstverständlichkeit ist. Ohne das kann ich nicht weg. Ja? Das ist der Vorteil, wenn du einen Partner hast, dem du vertraust, der so wie du tickst, wo du weißt, der greift dir nicht in die Kasse. Ja.
Ja.
Das ist wichtig.
Naja, und vor allen Dingen, er ist tatsächlich ein, wenn er alles kann, was du auch kannst und es auch in deinem Sinne macht, ist er ein wahrer Stellvertreter. Das ist ja, ja das, was man sonst nicht, ja, oft ja. nicht hat. Ja.
Und umgekehrt. Und ihm ging es genauso. Wenn er in Urlaub gefahren ist, wusste er, der Laden läuft, er muss sich um nichts Gedanken machen.
Ja, es hört sich entspannt an, wirklich tatsächlich.
Es war eine schöne Partnerschaft und es war eine tiefe Freundschaft. Ja.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Mario Koppius. Mario Koppius hat über einen tollen Freund und seinen Geschäftspartner hier gesprochen. Er ist mein Gast bei Antenne Mainz.
Und das endete leider sehr tragisch, ne?
Ja, es endete tragisch. Und 2013 ist er aus heiterem Himmel auf dem Golfplatz zusammengebrochen mit einem Herzinfarkt und verstarb ein paar Monate drauf, ja.
Und dieses Freund und Geschäftspartner, was ist da abgegangen, als du das gehört hast? Ich glaube, das kriegt man gar nicht sortiert, ne, in dem Moment.
Ich sage dir mal so, es war mein erster Verlust. Ja? Mhm. Also Großeltern gehen, ja, man ist traurig und dann kommt irgendwann die Zäsur sicherlich, Eltern gehen. Ja, Gott sei Dank bin ich an dem Punkt noch nicht. Aber wenn ein enger Freund geht, ja, der auch noch Partner ist, ja, dann gerät dein Leben aus den Fugen. Ja? Mhm. Also dir fehlt jemand und du trauerst.
Ich glaube, du hast ja auch mit keinem mehr Zeit verbracht, ne? Wenn man das mal
Nein,
so nennt.
Natürlich nicht.
Also das ist ja noch
mein Partner wusste ja alles von mir. Das war wie meine zweite Frau. Der wusste alles von mir, ja. Und umgekehrt, der hat die Geheimnisse von mir mit ins Grab genommen, so wie ich seine mit ins Grab nehmen werde. Also wir haben uns wirklich alles erzählt und alle Sorgen auch besprochen. Und man hat immer eine Stütze gehabt, Ja, ein Freund, ja. Find einen Freund. Also wenn du mich fragst, wie viele Freunde hast du, mein Gott, das ist so wenig, ich kenne irre viele Leute. Ja. Ich habe unheimlich viele nette Menschen, mit denen ich mich treffe, aber wer so im engsten Kreis, ja, da wird es einsam.
Ich glaube, das ist aber, also kann ich unterschreiben, ist bei mir auch so. Das ist, da zählst du dann noch 2, 3 und dann wird es eng.
Dann ist viel, ja. Dann wäre es viel.
Ja.
Das ist sehr ausgedünnt, ja.
Es heißt aber, man muss dann trotzdem irgendwann ran und muss sagen, ich muss mich neu aufstellen, ich muss neu organisieren, ich muss jetzt schauen, dass das irgendwie weiterläuft, ne?
Ja gut, ich habe das einzige Richtige gemacht. Ich habe mich in die Arbeit gestürzt und habe ein gutes Jahr hingelegt. Ja, also das war meine Ablenkung. Ja. Ich habe gearbeitet wie ein Blöder und damit habe ich mich abgelenkt. Aber die Trauerarbeit, das ist halt das Erstaunliche. Wir Menschen, wir können Dinge irgendwo in eine Schublade packen, ja, aber sie sind nicht verarbeitet, ja. Und dann gibt's Punkte, dann bricht das auf einmal hoch.
Irgendwann ist die Schublade auf, ne?
Verflucht nochmal, ja. Was ist das denn, ja?
Ja.
Was da?
Aber kommt dann irgendwann der Moment, dass man auf die gute Zeit zurückschaut? Oder?
Ja, klar, wenn ich an ihn denke, habe ich nur positive Gedanken, klar. Okay. Und ich bin dankbar dafür, dass wir diese Zeit hatten.
Hm.
Ja, jetzt ist eine ganz andere Zeit, aber damals, wenn ich zurückschaue und sehe uns als Gründer, ja, wir haben ja zusammen Koppius und Schwarz gegründet, ja. Und mein Gott, wir haben so wenig Geld gehabt, wir haben am Anfang die Visitenkarten selbst ausgeschnitten oder was und ausgedruckt, oder wir haben kaufst du so einen Maklergalgen, gut, ich bin kein Fan von den Dingen, ne, wenn du so ein Verkaufsschild siehst, den haben wir selbst gebaut, ja, und so Dinge und unvorstellbar, ja.
Aber das sind ja die schönen Geschichten eigentlich. Oder? Also insbesondere dann, wenn die Geschichte gut, in Anführungszeichen, geschäftlich gut ausgeht jetzt, ja?
Es ging ja alles gut aus, ne? Ja. Auch mal eine Flaute, die wir hatten, ging gut aus und wir haben unsere Erfolge und unsere Misserfolge haben wir gefeiert, ja.
Und jetzt gerade, wenn du sagst, Flaute ist natürlich zu zweit auch immer einfacher zu ertragen als alleine, ne?
Ja, du bist, ja, eben klar, wenn du einen Partner hast, auf den du dich verlassen kannst, dann bist du eines, nämlich nicht, du bist nicht allein,
ja?
Und
ja, man baut sich gegenseitig auf, man sagt, hier wird schon wieder und das macht manchmal viel und ist vielleicht schon der entscheidende Faktor, dass es wirklich auch wieder wird.
Natürlich, auch Erfolg beginnt ja im Kopf.
Ja.
Also wenn du da sitzt und lässt dich hängen, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du es eben nicht schaffst. Ja. Aber in dem Moment, wo du Gas gibst und irgendetwas veränderst, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass du jede Krise bestehst.
Ja.
Es geht gleich weiter im Gespräch mit Mario Koppius. Über den Tod seines Geschäftspartners und den Einschnitt hat Mario Coppius hier mit mir gesprochen. Er ist mein Gast bei Antenne Mainz.
So, und jetzt bist du quasi alleine, ne?
Ja.
Ja, okay, eine neue Erfahrung dann.
Makabere Sache noch am Rande, ja, auch das erlebt man in so einer Phase, wenn dann der Partner im Koma liegt, ja, gab es tatsächlich irgendeinen Menschen aus Mombach, der rief mich an und sagte, Herr Coppius, ich habe gehört, Sie brauchen einen neuen Partner. Also wie kommen Sie darauf? Ja, der Herr Schwarz, der scheint es ja nicht zu überleben, ja, und also ich wäre daran interessiert, ja, also das ist, stehst nicht auf Gegenliebe. Ich habe das Gespräch beendet, ich war so sprachlos, normalerweise bin ich schlagfertig, aber ich war so getroffen davon, ja, also auch solche Dinge erlebt man, Pietätlosigkeit.
Weil vor allen Dingen, das ist ja zu einem Zeitpunkt...
Das geht gar nicht, also ich hätte mir die Namen aufschreiben sollen, aber unmöglich.
Aber gut, gibt es auch solche Geschichten. Also ich verstehe natürlich, dass irgendjemand vielleicht danach, wenn er sagt, okay, da ist jetzt jemand verstorben und vielleicht, dann kann man vielleicht das Gespräch suchen, aber das braucht ein bisschen Abstand, finde ich.
Absolut, ja.
Ja. Mann. Dein Partner war Jude?
Ja.
Was hat das mit dir gemacht? Bist du religiös?
Nein.
Okay.
Ich bin nicht religiös, nein. Ich habe das große Glück gehabt, einen Juden und eine jüdische Familie näher kennenzulernen und da einen Einblick zu haben, den andere eben nicht haben. Ja. Und ich habe seine Familie kennengelernt, die in Haifa lebt. Die sind aber jetzt nicht religiös und keine Orthodoxen. Ja. Also die sind so gute Juden, wie ich ein guter Christ bin. Ja. Also man sieht mich selten in der Kirche.
Ja. Naja, aber trotzdem ist natürlich das ein Einblick in eine andere Gesellschaft, ja. In auch eine andere Lebensart ein bisschen. Und alleine, dass du jetzt sagst, du hast die in Haifa kennengelernt, ist es natürlich auch eine Horizonterweiterung, weil du warst auf alle Fälle schon mal in einem Land, das wahrscheinlich viele Deutsche gar nicht bereisen.
Ich kann es nur jedem empfehlen, dorthin zu fliegen. Das ist ein tolles Land in vielerlei Hinsicht, ja. Und wer mal in Jerusalem war, das ist so eine Stadt, die geht ja noch Wochen oder Monate nach, ja. Also ich war nur einen Tag dort und ich will wieder hin. Ja. Das war dieses Jahr. Ich war jetzt ein paar Mal in Israel, aber in diesem Jahr war ich das erste Mal in Jerusalem. Ja. Weil die Israelis, die sagen, es ist nicht sicher in Jerusalem, ja. Also die haben da die Hosen voll und wollten nicht, dass wir da hinfahren. Aber ich habe zu meiner Frau gesagt, wir müssen da nochmal hin alleine für mindestens 3 oder 4 Tage und nehmen uns dann auch einen Guide oder mehrere. Und da gibt es so viel zu erleben und zu sehen. Das ist toll. Das ist eine Wahnsinnsstadt. Das ist ein tolles Land.
Wie orientiere ich mich überhaupt in Israel? Ich glaube, Straßenschilder zu lesen ist nicht möglich, ne?
Das ist recht einfach, weil es steht auch in der Schrift.
Okay.
Für uns, also es ist nicht nur Arabisch und Hebräisch.
Ich kenne nur sehr viele Bilder und ich habe es auch schon mal von jemandem gehört, die für eine Fernsehproduktion da waren und dass die schon, also sie sind zurechtgekommen, aber dass sie schon an manchen Stellen Probleme hatten, weil man einfach, wenn man steht manchmal und dann fehlt einem so dieser,
was ist? Ja, klar, wenn es in Hebräisch oder Arabisch steht und du kannst die Sprache nicht lesen, dann bist du verloren. Aber wie navigiere ich auf der Straße? Das ist ganz einfach, ja. Du hast ein Handy.
Ja, das ist natürlich heute.
Google oder in Israel nimmst du Waze, ja, und dann kommst du an jedes Ziel. Aber die Straßennamen, zumindest auf den Hauptstraßen oder auf den Autobahnen, die sind alle auch in der Schrift, die du lesen kannst.
Ja. Hat das, wo wir jetzt gerade Religion hatten, hat das einen religiösen Spirit, wenn man in Jerusalem ist?
Ja.
Wie fühlt sich das an? Also ich meine,
also für einen nicht religiösen Menschen, ja, der dann trotzdem geflasht ist, ja, wenn du hast das Judentum, das ist das Christentum und du hast den Islam, ja, an einer Stelle so konzentriert, ja, du hast die Al-Aqsa-Moschee, darunter ist die Klagemauer und ein paar hundert Meter weit weg ist die Grabeskirche, dann hast du auch den Kreuzweg. Das berührt dich, ja. Selbst wenn du nicht religiös bist, spürst du einen ja, Spirit. Irgendwas spürst du, ja.
Wenn du jetzt so auch da, wie gesagt, Familie von deinem ehemaligen Partner kennst und auch mit dem gut in Kontakt stehst, wenn du dann sowas siehst, wie jetzt in Halle, wenn du sowas hörst, was denkst du da?
Das ist eine Katastrophe, es berührt mich natürlich sehr, ja. Wenn wir hier von wachsendem Antisemitismus hören, das ist eine Katastrophe, ja, dass sowas in unserem Land wieder stattfindet, ja. Für mich ist das eine Katastrophe.
Also mich irritiert es persönlich auch, weil ich hatte wirklich auch so, bin ja auch in den 80er Jahren groß geworden. Ich dachte eigentlich, wir sind da wirklich.
Ich dachte auch, wir wären darüber weg, aber es ist schlimm. Ja. Also mich berühren solche Nachrichten, klar.
Ja.
Du hast du hängst ja viel näher dran, ja. Wenn du mit Juden befreundet bist und Israelis im Freundeskreis hast, dann nimmst du diese Nachrichten ganz anders wahr. Auch so dieser Alltagsantisemitismus, für den bist du empfänglicher, den würdest du sonst nicht so hören. Ne?
Hm. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Mario Coppius. Mario Koppius ist Immobilienmakler. Ich spreche mit ihm über das Thema Wohnraum und natürlich sprechen wir auch über das Thema Wohnraum hier in Mainz. Er ist mein Gast bei Antenne Mainz.
So als Einzelvermieter, wenn ich sage, ich habe 5, 6 Wohnungen und jetzt möchte ich vielleicht noch eine kaufen, das ist chancenlos, das kann man gar nicht mehr rentabel machen, oder?
Ja gut, es mangelt ja an Alternativen. Ja. Das ist ja das Problem der Nullzinspolitik. Also Nullzinspolitik heißt, dass wir also auch günstige Baukredite bekommen. Das heißt, die höheren Preise, die du jetzt zahlst, die kriegst du wenigstens günstig finanziert. Ja. Und wir haben Renditen im Gebrauchtimmobilienbereich. Wenn jemand eine Gebrauchtimmobilie kauft, vielleicht von 4-5%, also von 5% träumt eigentlich jeder. Und im Neubausektor werden es 3% sein. Aber es war früher auch nicht anders.
Okay.
Nur damals hatten wir Abschreibungen, ja, die degressive AFA, ich glaube, die ging bei 12% los, ja, auf die Herstellungskosten, ging dann degressiv nach unten. Irgendwann wurde es auf 7% reduziert. Aber es gab ja Gesetze, um eben den Wohnungsbau zu fördern, aber die hat man halt alle abgeschafft, ja. Also man hat, jetzt kommt wieder das Baukindergeld, das gab's schon mal, ja. Wohnungsraumförderung gab's schon mal. Und man hat die eben stückweise abgeschafft, weil der Wohnungsbau, die Wohnungsnot war ja besiegt und das ist halt immer kurzsichtige Politik. Und deshalb, ich ärgere mich über diese Placebo-Politik, die da gemacht wird. Ja, also wir packen jetzt was an. Das hat ja auch so ein bisschen was mit einer Neidkultur zu tun in unserem Land. Also erstmal der Makler, der wird jetzt hier vom kapitalistischen Vermieter bezahlt, ja, und wir bremsen das Ganze für euch, ja. Aber da ist ja keine Wohnung mehr gebaut worden, ja. Guck mal, wenn ich 100, 200 Interessenten für eine Wohnung habe, und das sind ja Zahlen, mit denen arbeiten alle irgendwo, die hier in der Vermietung sind. Das heißt, wir haben einen riesen Bedarf an Wohnraum und einen noch größeren an bezahlbarem Wohnraum, gerade für Menschen mit Migrationshintergrund und Transferleistungen. Die kriegen da nichts in diesem auf dem freien Markt. Da gibt's nichts.
Deswegen hat mich dieses Thema da mit Berlin auch so gepackt, weil ich habe überlegt, die haben jetzt dieses Gesetz der Mietpreis.
Bremse.
Nee, das ist nicht Nein, die Bremse.
Nein, das ist der Deckel.
Pardon. Der Mietpreis. Also der Mietpreis.
Der Mietendeckel. Ja, der Mietendeckel. Ja, wir deckeln das.
Der wurde jetzt beschlossen. Ja. Und der gilt, glaube ich, wenn ich es richtig gelesen habe, für 5 Jahre. Jetzt versuche ich mich in einen Investor reinzusetzen, der gerade überlegt, ob er Wohnungen baut und sagt.
In Berlin.
Ja, die haben jetzt für 5 Jahre etwas beschlossen und beschränken mich in meinen Möglichkeiten. Ja. Ich habe keine Rechtssicherheit, dass es nach 5 Jahren anders aussieht.
Also für einen großen Investor, ja, wäre ich ein großer Investor, der also global kauft, würde ich eine rote Fahne drauf machen. Die Farbe würde auch übrigens passen in dem Zusammenhang. Würde sagen, dort nicht. Ja, also dort würde ich jetzt nicht investieren, ja, denn das ist ja keine vernünftige Politik, was die da betreiben. Das ist ja Irrsinn.
Das heißt, es ist auch ein bisschen, also es muss ja nicht so sein, es kann ja vielleicht auch anders ausgehen, aber es ist ein bisschen ein Experiment. Und ich finde, wenn es darum geht, dass eigentlich Wohnraum geschaffen werden müsste, müsste man eigentlich Politik in viele Richtungen machen, oder?
Ja, man müsste die richtige Politik machen und die geht halt nur, wenn du was tust. Ja, du musst es ja wagen, eine Fläche zu versiegeln und dann auch die Genehmigung zu geben, dort zu bauen. Ja, das heißt, du musst etwas tun. Ja, du musst Flächen ausweisen, du musst möglicherweise Anreize schaffen, dass da etwas gebaut und vermietet wird. Ja. Und das ist ja die einfachste Nummer, zu sagen, wir machen einen Deckel. Ja, du machst als Politiker nichts. Ja, also du weder linderst du die Wohnungsnot, ja, noch bist du in irgendeiner Form produktiv. Das ist für mich das reiner Populismus. Ja, und wenn dann so Stimmen laut werden, die dann über Enteignungen nachdenken, ist gruselig.
Na, und es gibt ja viele Wege, kam auch im Mainzer Wahlkampf hoch, dass zum Beispiel Discounter ihre Fläche anbieten, ja, dass sie einfach sagen, wir haben so viele Standorte,
ja, und System,
wir bauen einfach 5 Stockwerke oben drauf.
Ja, super. Lass es doch bauen, ja. Aber es wird auch hier verhindert bei uns in Mainz, wo ich sage, ihr seid irre, ja. Wir haben ja genug Wohnraum.
Aber wäre ja nicht neu versiegeln. Das wäre ja,
Was willst du denn machen in einer Stadt, wenn du nicht neu versiegeln willst? Was ich ja auch irgendwo verstehe. Ich meine, ich will ja auch nicht, dass der Fraunhofer-Platz jetzt neu bebaut wird oder was, ja. Du willst ja auch diese Grünflächen erhalten. Aber was kannst du denn machen? Was ist denn einfacher als Aufstockung oder eben ja, auch so eine Aufstockung bei so einem Discounter. Ja? Da siehst du einen Aldi-Markt, ja? Der kann ja noch mal 5 Etagen oben drauf bauen und dann hast du Wohnungen und du hast eine Win-Win-Situation für den Discounter, der seine Kunden direkt im Haus hat, ja? und auch für die Stadt.
Na ja, klar, und der macht natürlich auch Geld, weil er kann Vermieter werden, zum Beispiel. Und, ja. Und
daran gekoppelt sind ja Steuereinnahmen. Also im Prinzip gewinnt ja jeder daran, ja? Und du schaffst auch wirklich Wohnraum. Das ist toll. Ja. Ja. Ich verstehe nicht, warum er da so engstirnig ist. Ja. Ich habe etwas, da muss ich auf Israel zurückkommen, etwas habe ich in Israel gesehen, was mich wirklich begeisterte. Und ich glaube, sowas können sie in Deutschland überhaupt nicht machen. Also da, du musst dir vorstellen, in Haifa ist ja auch der Wohnraum knapp. Ja. Und dann stell dir jetzt ein 6-Familienhaus vor, ja, aus den 60ern. Und dann kommt ein Investor und sagt, ich kaufe den Luftraum darüber. Ich sitze noch 2 Etagen drauf, ja. Und die Wohnungen, die ich baue, die sind mir. Aber du bekommst einen Aufzug, deine Wohnung wird komplett saniert. Du kriegst noch ein Zimmer mehr, ja. Und das ist also im Prinzip der Grundstückspreis, den er, sein Einstieg, ja. Und das ist eine Masche. Die Häuser werden größer. Nur haben die halt echt ein Problem mit Autos, ja. Also ist dann mit Parkplätzen katastrophal dort, ja. Aber das ist ein Geschäftsfeld und das wird gut bedient, ja. Die bauen drauf.
Ja gut, ist ja letztendlich auch, wenn du Frankfurt oder in die großen amerikanischen Städte guckst, ist das ja das gleiche Prinzip. Wir das bauen nach oben.
Ja, geht gar nicht anders. Genauso in Mainz, ja, müsstest du eigentlich noch 2 Stockwerke draufsetzen können, ja, damit kannst du dann was machen, ja. Thema Parkplätze, ja, das ist dann das ganz große Thema. Aber wenn wir aufstocken, versiegeln wir nicht neu. Es wird halt höher, ja.
Ja, es geht gleich weiter im Gespräch mit Mario Koppius. Mario Koppius ist Immobilienmakler. Ich spreche mit ihm über das Thema Wohnraum und natürlich sprechen wir auch über das Thema Wohnraum hier in Mainz. Er ist mein Gast bei Antenne Mainz.
So als Einzelvermieter, wenn ich sage, ich habe 5, 6 Wohnungen und jetzt möchte ich vielleicht noch eine kaufen, das ist chancenlos, das kann man gar nicht mehr rentabel machen, oder?
Ja gut, es mangelt ja an Alternativen. Ja. Das ist ja das Problem der Nullzinspolitik. Also Nullzinspolitik heißt, dass wir also auch günstige Baukredite bekommen. Das heißt, die höheren Preise, die du jetzt zahlst, die kriegst du wenigstens günstig finanziert. Ja. Und wir haben Renditen im Gebrauchtimmobilienbereich. Wenn jemand eine Gebrauchtimmobilie kauft, vielleicht von 4-5%, also von 5% träumt eigentlich jeder. Und im Neubausektor werden es 3% sein. Aber es war früher auch nicht anders.
Okay.
Nur damals hatten wir hatten Abschreibungen, ja, die degressive AFA. Ich glaube, die ging bei 12% los, ja, auf die Herstellungskosten, ging dann degressiv nach unten. Irgendwann wurde es auf 7% reduziert. Aber es gab ja Gesetze, um eben den Wohnungsbau zu fördern. Aber die hat man halt alle abgeschafft, ja. Also man hat, jetzt kommt wieder das Baukindergeld, das gab's schon mal, ja. Wohnungsraumförderung gab's schon mal. Und man hat die eben stückweise abgeschafft, weil der Wohnungsbau, die Wohnungsnot war ja besiegt und das ist halt immer kurzsichtige Politik. Und deshalb, ich ärgere mich über diese Placebo-Politik, die da gemacht wird. Ja, also wir packen jetzt was an. Das hat ja auch so ein bisschen was mit einer Neidkultur zu tun in unserem Land. Also erstmal der Makler, der wird jetzt hier vom kapitalistischen Vermieter bezahlt, ja, und wir bremsen das Ganze für euch, ja. Aber da ist ja keine Wohnung mehr gebaut worden, ja. Guck mal, wenn ich 100, 200 Interessenten für eine Wohnung habe, und das sind ja Zahlen, mit denen arbeiten alle irgendwo, die hier in der Vermietung sind. Das heißt, wir haben einen riesen Bedarf an Wohnraum und einen noch größeren an bezahlbarem Wohnraum, gerade für Menschen mit Migrationshintergrund und Transferleistungen. Die kriegen da nichts in diesem auf dem freien Markt. Da gibt's nichts.
Deswegen hat mich dieses Thema da mit Berlin auch so gepackt, weil ich habe überlegt, die haben jetzt dieses Gesetz der Mietpreis.
Bremse.
Nee, das ist nicht. Nein, die Bremse. Das ist
der Deckel.
Pardon. Der Mietpreis.
Also der Mietendeckel. Ja, wir deckeln das.
Der wurde jetzt beschlossen. Ja. Und der gilt, glaube ich, wenn ich es richtig gelesen habe, für 5 Jahre. Jetzt versuche ich mich in einen Investor reinzusetzen, der gerade überlegt, ob er Wohnungen baut und sagt.
In Berlin.
Ja, die haben jetzt für fünf Jahre etwas beschlossen und beschränken mich in meinen Möglichkeiten. Ja. Ich habe keine Rechtssicherheit, dass es nach 5 Jahren anders aussieht.
Also für einen großen Investor, ja, wäre ich ein großer Investor, der also global kauft, würde ich eine rote Fahne drauf machen. Die Farbe würde auch übrigens passen in dem Zusammenhang. Würde sagen, dort nicht. Ja, also dort würde ich jetzt nicht investieren, ja, denn das ist ja keine vernünftige Politik, was die da betreiben. Das ist ja Irrsinn.
Das heißt, es ist auch ein bisschen, also es muss ja nicht so sein, es kann ja vielleicht auch anders ausgehen, aber es ist ein bisschen ein Experiment. Und ich finde, wenn es darum geht, dass eigentlich Wohnraum geschaffen werden müsste, müsste man eigentlich Politik in viele Richtungen machen, oder?
Ja, man müsste die richtige Politik machen und die geht halt nur, wenn du was tust. Ja, du musst es ja wagen, eine Fläche zu versiegeln und dann auch die Genehmigung zu geben, dort zu bauen. Ja, das heißt, du musst etwas tun. Ja, du musst Flächen ausweisen, du musst möglicherweise Anreize schaffen, dass da etwas gebaut und vermietet wird. Ja. Und das ist ja die einfachste Nummer, zu sagen, wir machen einen Deckel. Ja, du machst als Politiker nichts. Ja, also du weder linderst du die Wohnungsnot, ja, noch bist du in irgendeiner Form produktiv. Das ist für mich das reiner Populismus. Ja, und wenn dann so Stimmen laut werden, die dann über Enteignungen nachdenken, ist gruselig.
Na, und es gibt ja viele Wege, kam auch im Mainzer Wahlkampf hoch, dass zum Beispiel Discounter ihre Fläche anbieten, ja, dass sie einfach sagen, wir haben so viele Standorte,
ja, kluges und System, klar.
Wir bauen einfach fünf Stockwerke oben drauf.
Ja, super, lass es doch bauen, ja. Aber es wird auch hier verhindert bei uns in Mainz, wo ich sage, ihr seid irre, ja. Wir haben ja genug Wohnraum.
Aber wäre ja nicht neu versiegeln. Das wäre ja, wir haben ein.
Was willst du denn machen in einer Stadt, wenn du nicht neu versiegeln willst? Was ich ja auch irgendwo verstehe. Ich meine, ich will ja auch nicht, dass der Fraunhoferplatz jetzt neu bebaut wird oder was, ja. Du willst ja auch diese Grünflächen erhalten. Aber was kannst du denn machen? Was ist denn einfacher als Aufstockung oder eben ja, auch so eine Aufstockung bei so einem Discounter. Ja? Da siehst du einen Aldi-Markt, ja? Der kann ja noch mal 5 Etagen oben drauf bauen und dann hast du Wohnungen und du hast eine Win-Win-Situation für den Discounter, der seine Kunden direkt im Haus hat, ja? und auch für die Stadt.
Na ja, klar, und der macht natürlich auch Geld, weil ja, er kann Vermieter sicher, werden, klar, zum Beispiel. Und, ja. Und
daran gekoppelt sind ja Steuereinnahmen. Also im Prinzip gewinnt ja jeder daran, ja? Und du schaffst auch wirklich Wohnraum. Das ist toll. Ja. Ja. Ich verstehe nicht, warum er da so engstirnig ist. Ja. Ich habe etwas, da muss ich auf Israel zurückkommen, etwas habe ich in Israel gesehen, was mich wirklich begeisterte. Und ich glaube, sowas können sie in Deutschland überhaupt nicht machen. Also da, du musst dir vorstellen, in Haifa ist ja auch der Wohnraum knapp. Ja. Und dann stell dir jetzt ein 6-Familienhaus vor, ja, aus den 60ern. Und dann kommt ein Investor und sagt, ich kaufe den Luftraum darüber, ich setze noch 2 Etagen drauf, ja. Und die Wohnungen, die ich baue, die sind mir. Aber du bekommst einen Aufzug, deine Wohnung wird komplett saniert, du kriegst noch ein Zimmer mehr, ja. Und das ist also im Prinzip der Grundstückspreis, den er, sein Einstieg, ja. Und das ist eine Masche. Die Häuser werden größer, nur haben die halt echt ein Problem mit Autos, ja. Also ist dann mit Parkplätzen katastrophal dort, ja. Aber das ist ein Geschäftsfeld und das wird gut bedient, ja. Die bauen drauf.
Ja gut, ist ja letztendlich auch, wenn du Frankfurt oder in die großen amerikanischen Städte guckst, ist das ja das gleiche Prinzip. Wir bauen nach oben.
Ja, gar nicht anders. Genauso in Mainz, ja, müsstest du eigentlich noch 2 Stockwerke draufsetzen können, ja, damit kannst du dann was machen, ja. Thema Parkplätze, ja, das ist dann das ganz große Thema. Aber wenn wir aufstocken, versiegeln wir nicht neu. Es wird halt höher, ja.
Ja, es geht gleich weiter im Gespräch mit Mario Koppius. Mit Mario Koppius spreche ich über die Wohnungssituation in Mainz. Er ist Makler und teilt mit uns seine Einschätzungen hier bei Antenne Mainz.
Und wie ist die Situation in Mainz? Die ist katastrophal?
Für wen?
Naja, jetzt, wenn wir mal von einem Mieter sprechen. Das ist
sicher, klar, wenn ich heute in Mainz eine Mietwohnung suche, ja, da stehe ich in einer riesen Konkurrenz. Das ist mehr oder weniger Glückssache. Ja? Also du stehst in Konkurrenz mit 100 Anfragen, ja. Und dann musst du halt erstmal was kriegen. Und dann wohl dem, der einen guten Job hat, ja, und gut verdient und ja, und dann auch noch sympathisch ist, ne, der hat dann die besten Aussichten, schneller eine Wohnung zu finden.
Und was macht derjenige, der das nicht hat? Das heißt, der fällt durchs System?
Der kommt in die Röhre, ja.
Okay.
Also jetzt mal so Dinge, die mich ja auch berühren. Ja. Jetzt hast du eine junge Frau, alleinerziehende Mutter, ja, die sitzt vor dir und sagt, Herr Koppius, helfen Sie mir. Ich brauche eine Wohnung. Ich bekomme Transferleistungen und du kannst dir nicht helfen, ja, weil die Vermieter sagen, das ist mir jetzt zu heiß. Was haben wir da? Noch ein Single und der verdient gut. Ach, dann nehmen wir doch den, ja. Es ist einfach so, du wählst den, der die beste Bonität hat, um eben auch ein Stück weit Risiken zu mindern. Denn eins darf man mal nicht vergessen, wer heute vermietet, geht ja auch ein Risiko ein. Ne? Wenn ich jetzt hier mit dem Mieter daneben greife, den kriege ich ja nicht raus. Jetzt vermiete ich an jemanden, der kein Geld hat und wird noch renitent. Der ruiniert mir die Bude, bis ich den rausgeklagt habe. Ja, vergeht Minimum ein Jahr. Ich habe Kosten, was weiß ich, eine Sanierungskosten von der Wohnung bei 10.000 Euro plus Gerichtskosten plus Mietausfall, da bist du bei 30.000 Euro. Das kann und wir haben. Also mein Kundenkreis, das sind ja alles normale Leute, das sind Lehrer, das sind Leute, die ein bisschen mehr verdienen, die sich eine Eigentumswohnung gekauft haben, das sind ja keine Konzerne.
Ich wollte gerade sagen, je kleiner der Vermieter ist, wenn ich nur 3 Einheiten habe,
wenn du nur eine hast, kannst du kaputt gehen, weil die Bank, die bucht immer am ersten die Miete ab und das verdrängt manch einer und sagt, Mensch, ist doch toll, wenn das Sozialamt zahlt, hast du doch sichere Mieter, ja, aber du weißt ja nicht, wie die Nummer ausgeht, ja, und deshalb fällt der hinten runter und der mit dem besseren Job, mit der guten Bonität, der auch dann bonitätsgeprüft ist, ja, und ein Einzelkandidat ist, ja, der hat dann einfach die besten Karten und wer dann, ja, schwächer ist, der kriegt keine Wohnung.
Das heißt, die Lösung ist tatsächlich Wohnraum schaffen.
Ja, natürlich, es geht doch gar nicht anders. Ja, du musst Wohnraum schaffen. Aber wenn du nur am Winterhafen und am Zollhafen und was weiß ich was baust oder da oben das IWM-Gelände, das wird ja auch schön verdichtet. Ja. Ich weiß nicht, wie viel Sozialwohnungen haben wir da und
Es geht ja um den Zuzug, das heißt in Mainz ziehen ja so viele Menschen dazu.
Schau doch mal, wir haben immer 200.000 Bürger gehabt, wo sind wir jetzt bei 220
oder genau,
was? Aus. So, stell dir mal vor, ja und was machen wir, wie viel Wohnraum produzieren wir? Jetzt gehen wir zur Wohnbau, also du bist jetzt, du bist Migrant, du hast zwei Kinder und du hast keine Arbeit und du kriegst alles vom Amt bezahlt. Herzlichen Glückwunsch, ja, aber es wird schwer für dich eine Wohnung zu finden, ja, im sozialen Wohnungsbau, ich weiß nicht, müssen bei der Wohnbau mal fragen. 2000 Leute vor dir, bis du eine Wohnung kriegst. Keine Ahnung, wir haben ja irgendwelche Listen. Ja. Und den Bedarf, den kannst du ja gar nicht decken, wenn du nicht permanent baust. Und vor allen Dingen für die Leute brauchst du ja Sozialwohnungen. Du musst Sozialwohnungen schaffen, ja, damit die da reinkommen und das Amt zahlt und so weiter. Ja. Und da wird zu wenig getan.
Ich weiß, ich glaube, die Österreicher haben das. Die haben, wenn du sozialen Wohnungsbau machst, da gibt es keine zeitliche Bindung. Ne? Das ist dann immer sozialer Wohnungsbau. Und nicht, bei uns ist, glaube ich, immer diese Bindung drin.
Das ist eine Bindung, ja, weil es ja ein vergünstigtes Darlehen ist. Ja. Und mit öffentlichen Mitteln gefördert, ja.
Aber dann weiß man doch eigentlich, dass man damit nie aufhören darf, wenn das Prinzip so ist.
Ja, natürlich, deshalb sage ich doch, es fallen jedes Jahr mehr raus, als neue gebaut werden. Das ist so, ja. Ich habe von Wien gehört, ich kenne also die Gesetze in Österreich nicht, aber ich habe gehört, dass die Wiener das ganz gut gelöst haben, ja.
Und ich glaube, es ist auch sehr teuer, also gemeinschaftlich sehr teuer, was da passiert. Also das heißt, die Kommune zahlt halt sehr viel Geld rein, genau.
Eben, es muss ja irgendjemand zahlen. Ja. Es ist ja einfach, hier zu sitzen und zu sagen, Mainz muss mehr machen. Unterm Strich muss ja jemand zahlen, ja. Jemand muss es angehen. Und da würde ich mir von der Politik, das können die Mainzer nicht machen, da würde ich mir in Berlin wünschen, dass es da bessere Gesetze gibt. Schwachsinnige Gesetze sind eben Mietendeckel, Mietpreisbremse und so weiter. Das ist ja alles nicht zielführend. Das sind doch nur Nebelbomben. Die lösen doch die Probleme nicht. Wir müssen wieder in eine Förderung kommen. Der vermietete Wohnraum muss steuerlich gefördert werden, weil wir fördern allen Mist. Ja. Elektroautos, Solarenergie, ganz hoch im Kurs. Ja, ist das mehr wert als Wohnen?
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Mario Koppius. Die Wohnraumsituation, das war eines der Themen heute hier im Talk bei Antenne Mainz. Mario Koppius hat täglich mit dem Verkauf und der Vermietung von Immobilien zu tun und er war mein Gast hier.
Naja, und vor allen Dingen, ich glaube, selbst wenn du sagst, so ein Instrument wie Mietpreisbremse und Mietendeckel ist mein Mittel der Wahl, gehört dann wahrscheinlich ein gesamtes Konzept hin. Das heißt, man kann ja sagen, ich muss jetzt 5 Jahre irgendwie mal Luft schaffen, aber dann habe ich...
Ja, aber dann musst du was tun, dann, das sind 5 Jahre, dass du nicht wieder prolongierst und sagst, naja, wir machen jetzt die Mietpreisbremse, machen wir nochmal 5 Jahre, ja, wie den Soli, den schafft man auch nie ab, ja, also das ist ja so eine never-ending Story, weil was machst du denn für Maßnahmen, was wird gebaut, welche Gebiete werden ausgewiesen, was tust du? Ja, und da sind die uns alle eine Antwort schuldig. Ja. Und das ist Augenwischerei. Und wenn ich heute in der Situation bin, dass ich für meine Familie eine Wohnung suche und nicht gut verdiene, ja, und echt rechnen muss, ja, dann bin ich in der katastrophalen Situation, ja, weil ich die Wohnungen, die angeboten werden, schon fast nicht mehr zahlen kann. Und dann kriege ich sie noch nicht mal.
Ja, das heißt, auch Maklertätigkeit ist heute hauptsächlich Verkauf von Immobilien?
Ja, wir haben aber noch eine Vermietungsabteilung. Also wir vermieten auch, ja, nach wie vor. Wir haben aber mit kleinerer Mannschaft und das Hauptgeschäft ist Verkauf, ja.
Okay, also das hat sich im Prinzip durch die politischen Veränderungen dann in diesem Bereich verändert.
Ah, natürlich, klar. Also es ist ja, zwei Mitarbeiterinnen habe ich reduziert, ja. Die eine hat sich selbstständig gemacht. Ich wünsche an dieser Stelle viel Glück, ja. Es hat ja auch weh. Sind ja ein paar Kunden mitgegangen. Ist ja wie beim Friseur, ja. Der nimmt ja seine Kunden auch mit. Und dieses Schicksal hat mich dann auch erleidet, ja. Aber ich wünsche ihr viel Glück. Es ist verziehen.
So, dann lass uns nochmal ganz am Schluss einen Blick. Du kommst aus der Neustadt und die Neustadt, die hat sich ja wirklich, ich finde, fatal verändert, ne? Die ist heute auch teuer.
Ja, die Neustadt ist teuer und sie ist total beliebt. Also was mir schon immer an der Neustadt gefiel, du hast dort irgendwie alle, also es ist ein Kiez, du hast dort alle Bevölkerungsgruppen. Du hast einen Arbeitslosen, du hast einen Student, du hast einen aus der Mittelschicht, du hast einen Millionär, du hast dort alles.
Ja.
Ja? Und die leben alle zusammen. Ich finde, es funktioniert auch ganz gut. Ja, ja. Also ich liebe die Neustadt. Ja? Ich habe da gerne gewohnt und ich habe da gerne mein Büro und ich bin ein Fan der Neustadt, ja.
Ja, ich finde es auch dieses Leben, was da gekommen ist, aber das ist dann auch auch tatsächlich ein Problem eines solchen Kiezes, dass auf einmal viele Menschen dort leben wollen und die letzte Butze halt dann auch für einen riesen Preis weggeht.
Klar, aber guck mal, als Student, wo wollte ich denn anders wohnen als in der Neustadt? Also wenn ich da als Student nach Mainz käme, dann gäbe es nur ein Place to be und das wäre eben die Neustadt. Und da wollte ich in der WG wohnen oder irgendeine Wohnung haben, weil dort trifft sich alles. Ja, da hast du auch die Kneipen, du hast auch die Kultur. Ja, das ist
gut, das hat sie früher nicht. Also das muss man ehrlich zugeben. Also was da jetzt so passiert ist mit den vielen tollen Locations, das ist, sag ich mal, so ein Ergebnis der letzten 10 Jahre. Ne?
Da gab es auch die Bagatelle oder Schröders oder was. Ja, es gab da schon viele Dinge, wo du dich hingesetzt hast, die waren auch cool und hast so coole Leute gehabt, ja. Und jetzt ist da halt noch ein bisschen mehr passiert, klar. Neustadt ist toll, ich mag die Neustadt, ja.
Ja, auch der richtige Platz, um zu arbeiten.
Ja, also ich will nirgendwo anders mehr hin, ja. Ich finde es natürlich oberscheiße, nach Mainz reinzufahren. Also du drehst ja mit dieser Verkehrspolitik durch, ja. Du stehst ja mehr im Stau, ja. Und jetzt wird natürlich irgendeiner sagen, naja, dann fahr doch mit dem Bus. Ja, Glückwunsch, ja. Wenn du von unten heim kommst.
Also das ist dein neuer Wohnort,
ja. So ein Schwachsinn, ja. Komm von unten heim nach Mainz, ja. Super, klasse, ja. Im Stundenrhythmus oder Halbstundenrhythmus fährt dann ein Bus.
Gut für mich. Und du weißt nicht, ob er kommt.
Also ich höre dann die Geschichten meiner Kinder, ja, die dann sagen, der Bus kam nicht. Etwas, was ich überhaupt nicht verstanden habe. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, aber es gibt es.
Oder noch besser, er kommt und fährt vorbei.
Auch das gibt es, ja. Also ich sag dir, der öffentliche Nahverkehr, der ist echt eine Challenge. Ja, das wäre übrigens etwas, wenn du eine autofreie Stadt haben willst, ja, so an die von autofreien Städten, die davon träumen, dann mach erstmal was mit dem ÖPNV. Also musst du erstmal Alternativen schaffen, damit du die Autos rausgehst. Und ich sag dir auch ganz ehrlich, wenn ich die Kaiserstraße entlang laufe, in der Raschaue, Stau links, Stau rechts, ja, und schlechte Luft, und da kann ich mir schon vorstellen, es wäre schön, wenn du eine fast autofreie Stadt hast, ja, aber Fiktion.
So, jetzt haben wir noch ein bisschen Bashing hier am Schluss betrieben, aber ist trotzdem eine tolle Region, in der wir leben, ne?
Das ist die schönste. Ich bin ja nicht weit gekommen. Ich kam ja nur nach Untenheim, ja, und will auch aus Mainz nicht weg. Also wenn ich den Domsgickel nicht sehe, dann geht mir es als Mainz sehr schlecht, und deshalb bleibe ich mit meinem Büro in Mainz und mache auch meine Termine in Mainz nur mit Fahrrad oder zu Fuß.
Ein schönes Schlusswort. Danke für das Gespräch.
Gerne.